Herr Welzer, worüber haben Sie in der letzten Woche nachgedacht?
Na, ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, dass ja trotz Corona-Krise es auch noch andere Politik gibt, die nichts mit Gesundheitspolitik, mit Krisenbewältigung zu tun hat. Und das hat mich eigentlich kolossal gefreut. Also speziell jetzt das Lieferkettengesetz, was beschlossen worden ist, was ich ökologischen und auch sozial für einen großen Fortschritt halte. Und ich fand es aber auch cool, irgendwie plötzlich mal das Gefühl zu haben, aha, es passiert auch neben dem Thema, was alles okkupiert, passieren auch noch so ganz gute Dinge. Und das hat mir eigentlich gute Laune gemacht.
Ist das Liefergesetz etwas, das, und da hatte ich ein bisschen den Eindruck, eher so ein Schnellschuss war, noch bevor die Legislatur vorbei ist, weil es ja über Hubertus Heil, Gerd Müller und Peter Altmaier gemeinsam kam und ja ein Stück weit auch Haftungskriterien rausgenommen hat? Oder ist es so, wie es ist, schon fest?
Naja, ich glaube, es stand schon im Koalitionsvertrag. Also insofern ist das jetzt nicht der Schnellschuss zum Ende. Es ist sicherlich, glaube ich, sowas wie in Anführungsstrichen ein Vermächtnis von Gerd Müller, dem, wie ich finde, außergewöhnlichen CSU-Politiker, weil er ja in Sachen Umweltpolitik und Entwicklungspolitik eigentlich eine Position weit jenseits des CSU-Konservatismus eigentlich die ganze Zeit gepflegt hat. So. Und Altmaier hat das ein bisschen zerschossen. Also dadurch, dass die Haftung nicht ganz rausgenommen ist, sondern gemildert worden ist und so. Aber ich finde es trotzdem eine sehr interessante Sache, weil es, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wir hatten diese eingestürzte Fabrik Rana Plaza in Bangladesch. Das ist 8 Jahre her. Es ist 8 Jahre her. Damals sind mehr als 1000 Frauen zu Tode gekommen und mehr als 2000 verletzt worden. Also ein Riesending. Und jetzt nach 8 Jahren macht man wenigstens den Anfang, eine Haftung und eine Verantwortlichkeit von Unternehmen für ihre Produktion im globalen Süden auf den Weg zu bringen. Und das finde ich, das ist eine Einleitung, das ist ein Anfang, der unheimlich wichtig ist.
Was mir ein bisschen klar geworden ist, als ich über das Gesetz nachgedacht habe, dass es ja gar nicht darum geht, dass man sich in der Globalisierung entwicklungspolitisch mehr verantwortlich zeigt, sondern in dem Moment, in dem deutsche Produktion ausgelagert wird, ist es ja das Mindeste, dass man dort ein Stück weit ja im Prinzip Grundwerte genau dort auch so prüft. Weil ich ein Stück weit das Gefühl hatte, dass es am Anfang eine Art von neuem Kolonialismus ist, weil wir unsere Werte einfach überall auf der Welt irgendwie abprüfen und es genauso laufen muss wie bei uns. Aber in dem Moment, in dem ich verstanden habe, dass wir unsere Produktion zunehmend externalisieren, finde ich, ist es auf jeden Fall eine grundsätzliche Pflicht erstmal.
Ich sehe das genauso. Und ich, weil Sie jetzt gerade Externalisierung sagen, ich finde dieses Gesetz auch deswegen wichtig bei allen Schwächen und Abmilderungen, weil wir ja sozusagen auf ganzer Breite einen Paradigmenwechsel von Externalisierung zu Internalisierung haben müssen. Also sozusagen, wenn man es nochmal ins Allgemeine übersetzt, wir zahlen ja nirgendwo die echten Preise. Also wo einzurechnen wäre die Mobilitätsaufwendungen, die damit verbundenen Umweltzerstörungen, die schlechten Arbeitsbedingungen, die Menschenrechtsverletzungen bei der Arbeit und so weiter. Alles das zahlen wir ja nicht. Und das ist ja auch geübte Praxis. Das hält eigentlich jede und jeder für ganz normal, wenn er oder sie dann ihr T-Shirt kauft. Und ich finde, das Lieferkettengesetz durchbricht diese Logik und sagt, nee, das geht nicht. Und insofern hat das meines Erachtens, deshalb finde ich, ist das ein Anfang, der eigentlich notwendig ist, überfällig ist, aber es ist immerhin ein Anfang.
Also ist das eigentlich ein marktwirtschaftliches Instrument, das diesen ehrbaren Kaufmann eigentlich wieder zurück ins Spiel bringt, weil das Instrument insgesamt die Verantwortung ein Stück weit bei den Geschäftspartnern auch sucht und sie nicht irgendwie ja eben auch irgendwie externalisiert?
Ja, also wir brauchen ja gar nicht so weit zu gucken, wenn wir an den Fall Tönnies denken und die Fleischindustrie, die im Land stattfindet, hat man ja dasselbe Phänomen. Es gab ja die brutalen Sätze, als im Herbst diese Fälle da auftraten, dass diese Fleischfabriken sozusagen Hotspots für Corona Infektionen sind. Da wurde ja dann vom, glaube ich, nordrhein-westfälischen Innenminister gesagt, naja, das ist eigentlich kein Problem, weil wir können die Leute gut nachverfolgen, die haben ja mit der Bevölkerung sowieso nichts zu tun.
Yeah.
Ha. Und das ist ja die Härte, ja, wenn man innerhalb des Landes Menschen zu Konditionen beschäftigt, die absolut diskriminierend sind, aber sie gleichzeitig auch noch gar nicht, also quasi sie selber wie die Tiere in Lagern hält, die mit der Normalbevölkerung nichts zu tun haben. Und das so offen auszusprechen, das bringt ja etwas zum Ausdruck, nämlich unser Selbstverständnis, welchen Zugriff man eigentlich auf Produkte unterschiedlichster Art völlig selbstverständlich hat.
Ja, und es ist eine Diskrepanz, die sich zementiert, dass der Bürger oder der Mensch auf jeden Fall was anderes ist als ein Konsumgut. Und in dem Moment benutze ich den Menschen nur als Konsumgut.
Ja, absolut. Absolut. Und das kann man dann eben auf alle diese Produktionsbedingungen unterschiedlichster Art in schlechter gestellten Ländern übertragen. Und wenn man sich das mal zu Gemüte führt, dann hat man das Spektrum vom Koltanabbau unter Ägide von irgendwelchen Paramilitärs, die Verträge mit europäischen Firmen machen, bis hin eben zu den Textilfabriken in Kambodscha, in Myanmar und so weiter und so weiter. Und wir lassen das ja so geschehen. Wir haben ja so eine Zuschauerposition. Ja? Da macht man ja auch mal eine Spende oder sowas, ja, für irgendwelche Flutopfer oder weiß der Teufel was. Aber wir lassen das geschehen. Und das muss ich wirklich sagen. Ich rechne das Gerd Müller hoch an und auch Hubertus Heides, der damit eingestiegen ist, dass man diesen Schritt macht. Ich glaube, das ist fast sowas, ich will das jetzt nicht überhöhen. Aber eigentlich ist es eine Art Paradigmenwechsel, so an die Sache ranzugehen.
Ich habe in den letzten Monaten öfter von Richard Sennett das Buch Der flexible Mensch gelesen, auch in Verbindung mit meiner Einsamkeitsforschung so ein bisschen, was Verbindlichkeit und Flexibilität im ökonomischen System übertragen auf den Mensch und seine Kultur bedeutet. Und da sagt Richard Sennett ja auch, wir sollten uns auch, wenn es um Löhne oder Tarif irgendwie Bestimmung insgesamt geht, mehr trauen, keine Angst zu haben vor Standortnachteilen. In der Schweiz ist dieses Lieferkettengesetz ja ein Stück weit gescheitert. Und da war ja einer der letzten groß besprochenen Auftritte, dass der Handelsminister aus Burkina Faso dort aufgetreten ist und befürchtet hat, dass in dem Moment, in dem eine größere Sorgfaltspflicht für die Konzerne kommt, dass die sich aus deren Ländern zurückhalten oder dort weniger investieren und weniger aktiv sind. Ist das eine berechtigte Kritik?
Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also sagen wir mal, man könnte jetzt ja den Bogen noch viel weiter aufspannen und könnte sagen, wir haben ja jetzt auch durch die Corona-Krise erlebt, dass die Globalisierung so ihre Tücken hat. Und mit dem Argument des Kollegen da aus Burkina Faso hätte man ja sozusagen immer das Standardargument, was wahrscheinlich der deutsche Industrieverbände auch immer sagen würden. Ja, wenn wir da weggehen, dann haben die ja gar keine Arbeit. Aber jetzt nochmal einen anderen Move in dieses Thema rein. Ich finde es ja unheimlich interessant, wenn man sich überlegt, jetzt werden deutsche Unternehmen in Haftung genommen, erstmal nur begrenzt, aber es soll ja erweitert werden, dafür, wenn da also Schindluder getrieben wird mit den Arbeitenden. Jetzt könnte man doch sagen, wenn ich ein Unternehmen hätte, meinetwegen nicht ein Konzern, sondern irgendein mittelständisches, kleineres Unternehmen, würde ich sagen, das ist mir aber echt zu gefährlich mit dieser Haftung, weil ich weiß ja gar nicht, was meine Leute aus dem Subunternehmen tatsächlich anstellen. Wahnsinnig aufwendig, das zu kontrollieren. Das heißt ja nicht, ich ziehe mich aus den Ländern zurück, sondern ich könnte ja auch sagen, ich mache meine Verträge direkt mit den Arbeitnehmern vor Ort. Ja, und dann habe ich plötzlich eine ganz andere Konstellation, weil dann müsste ich möglicherweise sogar arbeitsrechtliche Standards einhalten oder wenn ich Verträge mit denen direkt mache, sind die ja selber auch in einem ganz anderen existenziellen Status, als wenn sie über den 17. Subunternehmer irgendwie beschäftigt werden. Ja? Also deshalb glaube ich, da kann man Fantasie entwickeln, was daraus entstehen kann.
Ja, und ich glaube, dass es mit zukunftsfähiger Wirtschaft gehört, dass eine Art von Nachhaltigkeits- oder Sozialmanagement mit in diese Industrieetage gehört. Weil viele dieser Konzerne ja behaupten, sie könnten nicht damit umgehen, es wäre zunehmende Bürokratie, auf die sie eben nicht vorbereitet sind. Aber das hat ja was damit zu tun, ob man in dem Prozess geübt ist oder ob man das jetzt zum Anlass nimmt, ihn das erste Mal einzurichten und irgendwie in die Prozesse zu installieren.
Ja, und ich meine, natürlich sind die Argumente, die von Arbeitgeberseite kommen, im Grunde genommen dieselben, seit es eine Arbeiterbewegung gibt. Es ist immer sozusagen ein Wettbewerbsnachteil, wenn man den Beschäftigten dies und jenes einräumt. Wir haben dieselbe Diskussion beim Mindestlohn gehabt. Wir haben sie bei Umweltstandards seit 40 oder 50 Jahren. Es ist sozusagen immer derselbe Text, der vorgetragen wird. Um jetzt gerecht zu sein, es ist auch derselbe Text, der jetzt vorgetragen wurde von den Umwelt-NGOs, denen wieder dieses Lieferkettengesetz nicht genügt, weil das der Altmaier völlig verwässert hat und das ist wiederum der Untergang jeder ökologischen Politik, bla bla bla. Wäre ein schönes anderes Thema, wo Sie vielleicht auch noch was zu sagen können. Wie kommen wir eigentlich aus diesem ritualisierten Sprechen, also die jeweils üblichen Verdächtigen sagen das üblich Verdächtige, wie kommt man da eigentlich raus?
Ja, ist ein anderes Thema, glaube ich, über das Agenda-Setting, wer überhaupt wen befragt. Nochmal ganz kurz zum Lieferkettengesetz. Was ich entscheidend finde, ist ganz grundsätzlich, ja, dass wir diese globalen Phänomene nicht immer nur nationalistisch beantworten. Ich finde, dass eine Nation und eine nationale Gesellschaft da natürlich noch Mitverantwortung hat. Eine Volkswirtschaft wie die deutsche Industrielle, die auf Export guckt und so natürlich sowieso. Aber grundsätzlich wäre es doch wünschenswert, genau solche Gesetze bilateral oder auf europäischem Niveau einfach mal zu verhandeln. Und ich glaube, dass in dem Moment, in dem man zum Beispiel irgendwie auf europäischer Ebene ein Amt hätte, das vielleicht diese Sorgfaltspflichten anders prüft, wäre das nichtmals eine große Belastung für die Konzerne, weil man das einfach sehr vergleichbar und wertig miteinander verhandeln könnte.
Absolut, absolut. Und die nächste Konsequenz daraus wäre, dass wir ja, da wir ja solche internationalen Institutionen nicht haben, müsste man ja eigentlich analog zum Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag, müsste man genauso einen internationalen Umweltgerichtshof haben und man müsste auch ein internationales Arbeitsgericht haben. Dann wird plötzlich dieses Thema mit der Internalisierung von Kosten auch juristisch nochmal ganz anders greifbar. Und das wären aus meiner Sicht wirkliche zivilisatorische Fortschritte, wenn man dahin käme. Ja, und dieses sich gewissermaßen immer drumherum lügen mit dem Argument, die Standards sind aber unterschiedlich und wir haben einen Wettbewerbsnachteil, wenn wir, das wäre an so einer Stelle eigentlich nicht mehr tragfähig oder sozusagen empirisch nicht mehr gedeckt. Das ist interessant.
Ich meine, das hat ja mit Ihrer vorigen Frage dann doch wieder zu tun, ob man eigentlich nur linear sich so weiterentwickelt und Debatten so weiterführt, wie sie erwartbar sind in Konfliktlinien, oder ob man eigentlich ganz neue Korridore aufmacht und auch zulässt, dass sich neue Narrative entwickeln können und parallel zu den Gerichtshöfen vielleicht auch ganz neue europäische Industrieverbände zulassen würde oder neue irgendwie europäische Institutionen, die auch eine Debatte viel lebhafter und moderner führen können.
Ja, und auch Perspektiven entwickeln. Also die große Frage, finde ich ja, ist, wie müssen wir Gesellschaft und Wirtschaft, wie wir sie jetzt haben, transformieren, damit man mit den 21. Jahrhundert-Problemen klarkommt. Und die kann man nur führen, wenn man aus diesen rituellen Mustern rauskommt. Ja? Weil die führen ja immer nur zu irgendwelchen komischen Kompromissen, so als sozusagen würde man sich wechselseitig darin bestätigen, dass man mit Naturphänomenen zum Beispiel verhandeln kann oder sozusagen über Menschenrechte verhandeln kann. Und diese Vorstellung muss dann aus den Köpfen raus. Das ist ja Quatsch, damit kann man ja nicht verhandeln. Da müssen wir eine Haltung dazu entwickeln und eine Operationalisierung vielleicht dazu entwickeln, aber mal aufhören, sozusagen immer in diesen ritualisierten Formen und dann in der Mitte wird irgendwas ausgehandelt von Herrn Altmaier.
Ich habe bei dem Lieferkettengesetz jetzt auch nochmal gedacht, dass es ja ein Stück weit auch ritualisiert ist, wie man jetzt jemanden dazu befragt, ob das schon genug ist oder halt nicht, weil man genau solche Meilensteine ja auch prozessual verstehen könnte, dass sie ein Stück weit ja ein neues Indizium eines Diskurses sind und auf Basis dessen, dass wir das in Deutschland vielleicht haben, die Franzosen ähnlich denken, die Niederländer auch sowas Ähnliches haben, dann vielleicht die Schweizer in einem neuen Anlauf nochmal neue Argumente haben. Und so kann sich ja eine Politik prozessual auf Basis dieser Meilensteine europäisch dann entwickeln.
Würde ich auch so sehen. Und ich glaube, der Begriff, der Oberbegriff für das, was Sie gerade beschrieben haben, ist Zivilisation.